Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Seit den entsetzlichen Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem nachfolgenden Krieg in Gaza ist die Stimmung auch hierzulande angespannt. Zahlreiche antisemitische Straftaten wurden gemeldet und verschiedene pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Über die Geschehnisse zu sprechen ist nicht einfach. Das merken manche vielleicht schon im Familien- oder im Freundeskreis. Besonders Lehrerinnen und Lehrer aber beklagen die aufgeheizte Stimmung in Klassenzimmern und Schulhöfen. Und sie sagen, wie schwierig es für sie ist, mit den Kindern und Jugendlichen über Terror und Krieg, aber auch über Antisemitismus und Rassismus zu sprechen. Hilfe bieten verschiedene Organisationen im Bereich der politischen Bildung. Eine dieser Initiativen ist Meet to Respect. Das Projekt wurde 2014 vom Netzwerk Leadership Berlin gegründet und es wird wesentlich von Rabbiner Elias Drei und Imam Ender Çetin getragen. Die beiden gehen als Tandem in Schulklassen und sie klären auf über Judentum und Islam, über Antisemitismus und über Vorurteile. Ich habe vor der Sendung mit den beiden gesprochen und zunächst Rabbiner Drei gefragt, was denn an ihrer Arbeit anders ist seit dem 7. Oktober.
Man kann sagen, dass natürlich jetzt dieses Thema in den Vordergrund gerückt ist. Und wir sehen das auch speziell in den sozialen Medien. Leider auch viele Schüler haben in den sozialen Medien immer sehr eine einseitige Berichterstattung. Und deswegen auch, glaube ich, führt es dazu, dass es natürlich jetzt auch für Lehrer sehr, sehr schwierig ist. Wie sollen sie mit dem Thema umgehen? Und es ist sehr, sehr emotional und eigentlich ganz schwierig, auch mit Schülern wirklich ins Gespräch zu kommen, damit sie auch diesen ganzen Konflikt sozusagen beiden Seiten sehen können. Das ist sehr schwierig im Moment.
In Berlin gehen jetzt die Herbstferien zu Ende. Am Montag geht die Schule wieder los. Sind Sie denn jetzt schon völlig überbucht, Imam Çetin? Oder sind das die normalen Anfragen, die Sie auch reinbekommen sonst?
Ja, wir waren auch schon vorher überbucht. Tatsächlich sind die Anfragen sehr, sehr groß in ganz Berlin. Aber es ist jetzt wichtiger denn je, denn jetzt haben wir teilweise sogar an einigen Schulen aus den emotionalen Gründen auch eine Notsituation auch. Das heißt, teilweise war ich seelsorgerisch auch tätig als Einzelperson ohne den Rabbiner zum Beispiel. Teilweise sind wir zusammen an Schulen gegangen und hatten auch Anfragen zeitgleich, dass wir mehrere Teams versucht haben zu organisieren. Was eigentlich bei uns Thema ist, ist der Islam und das Judentum im Allgemeinen. Aber dazu gehört auch immer wieder natürlich der Nahostkonflikt, denn der Antisemitismus gerade unter Muslimen, das speist sich vor allem aus dem Nahostkonflikt.
Und wie ist das, wenn Sie in eine Klasse kommen, Rabbiner Drei? Dürfen da die Jugendlichen erstmal alles abladen, wo wahrscheinlich dann auch krudester Antisemitismus bisweilen dabei sein dürfte? Oder sagen Sie erstmal, also wir sprechen hier unter bestimmten Regeln, es gibt bestimmte Dinge, die wollen wir nicht hören. Wie gehen Sie da vor? Das stelle ich mir ja wirklich schwierig vor.
Wir machen eine Vorstellungsrunde und wir sind auch ein offenes Gespräch. Wir wollen jetzt nicht hier irgendwelche Regeln vorher auflegen. Wir wollen auch die Schüler hören und dann einfach ins Gespräch kommen und sie dort abholen, wo sie gerade sind. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir da keine Regeln aufstellen und auch alles akzeptieren. Wir wollen nicht sozusagen, manchmal hat man, wenn Schüler denken, sie müssten irgendwas Besonderes sagen, dann hat man gar keinen Weg zur wahren Kommunikation.
Und wie reagieren Sie dann, Imam Çetin, wenn also wirklich etwas ganz Entsetzliches kommt, was man nicht hören will?
Dieses Abholen, wo sie stehen, das ist, was der Rabbiner gesagt hat, für uns auch ganz, ganz wichtig. Denn wir wissen ja, dass Oberschüler vor allem, aber auch Grundschüler sich eigentlich noch in einer Identitätsentwicklung befinden. Das heißt, wenn der eine, sagen wir mal, ruft Free Palestine mitten im Unterricht oder so, dann nehmen wir das erstmal so an und reden aber auch darüber. Aber es ist wichtig, dass die Jugendlichen auch eben selber ihre Gefühle, ihre Argumente auch schildern können, denn sonst haben sie kaum Diskussionsplattformen. Die Schule, wenn sie das anbietet in diesem Projekt, ist das sehr, sehr wichtig. Vor allem deswegen, weil die Schüler auch zum ersten Mal das Gefühl haben, sie können offen darüber sprechen. Und es gibt auch jemanden als Imam, der auch sozusagen mit dem Rabbiner zusammen ist. Die meisten Schüler sehen zum ersten Mal einen Juden oder reden mit einem Juden und dann auch noch gleich bei diesem Nahostkonflikt. Und da ist es für mich gerade auch wichtig, den Spagat zu haben, dass wir sagen, okay, natürlich, man kann auch geteilter Meinung sein, auch wir sind nicht immer einer Meinung. Allerdings ist es wichtig, dass wir uns da mit Respekt und mit Toleranz begegnen.
Und haben Sie tatsächlich den Eindruck, dass Sie als Imam da nochmal mit einer anderen Autorität für Jugendliche kommen, die muslimischen Hintergrund haben? Also es gibt ja auch andere Projekte, wo eben Muslime und Juden in Schulklassen gehen, aber das sind nicht unbedingt Geistliche. Ist das, scheint Ihnen das wichtig zu sein, dass Sie ein ausgebildeter Geistlicher sind?
Tatsächlich kommt das an bei Jugendlichen, denn das Vokabular ist sehr religiös. Also wenn es, sagen wir mal, noch in den 80er oder 90er Jahren wäre, wo das Thema Religion nicht so groß war, auch unter der Community der Muslime nicht, sondern eher Themen wie Soziales, Ausländer, Immigration zum Beispiel. Aber gerade nach dem 11. September hat sich das Vokabular bei den Generationen danach so stark religiösisiert, sage ich mal, und islamisiert, dass tatsächlich da die Authentizität, wenn ein Imam da ist, schon anders ist und die auch danach, nach dem Unterricht, immer noch Fragen haben und insbesondere über den Islam Fragen haben, denn sie haben auch da nicht immer den Freiraum, über islamische Themen zu reden. Und dann sehen sie einen Imam und wollen ihn ausquetschen sozusagen.
Rabbiner Drei, es kursieren ja schon länger Verschwörungserzählungen, man dürfe in Deutschland nichts Kritisches über Israel sagen. Wie erklären Sie Jugendlichen, welche Grenzen dieses Recht auf freie Meinungsäußerung hat und wieso das Bekenntnis zum Staat Israel nun mal in Deutschland zur Staatsräson gehört? Das sind ja alles wahrscheinlich ziemlich abstrakte Größen, die diese Jugendlichen nicht unbedingt interessieren, zumal nicht, wenn ihre Familiengeschichte sich einfach nicht in Deutschland abgespielt hat bislang.
Richtig, also Israel-Kritik ist absolut erlaubt. Und wir sagen immer, es gibt diese 3D-Regel und die ist ganz, ganz gut. Und diese 3D-Regel sagt eben A, Doppelstandards, dass wenn wir Israel anders behandeln wie andere Staaten, dann haben wir ein Problem. Dann Delegitimierung, dass wir sozusagen sagen, Israel hat kein Existenzrecht, ja, wie wir jetzt oft hören, from the river to the sea, was wirklich sehr, sehr verletzend ist. Da ist eine Grenze.
Entschuldigung, da muss ich nur kurz nochmal einen Haken für alle, die das noch nicht gehört haben. Von the river to the sea heißt eben vom Jordan bis zum Mittelmeer ein Palästina, in dem dann kein Platz für den Staat Israel wäre. Das steckt dahinter.
Und dann haben wir noch die Dämonisierung. Das heißt, wenn man Israel in einer ganz furchtbaren Weise schlecht macht und die Menschen dort schlecht macht, dann ist eine Grenze überschritten. Aber Kritik zu haben ist okay und wie gesagt, gehört auch wirklich dazu.
Ist denn die deutsche Erinnerungskultur auch ein Thema, wenn Sie mit den Jugendlichen sprechen? Also zu Recht gibt es ja Gedenktage für die Shoah. Am 9. November wird hoffentlich meistens auch an die Reichspogromnacht 1938 gedacht und so. Also das ist präsent in Deutschland und zumindest auf palästinensischer Seite sagt man eben immer, ja, dieser Beginn des Staates Israel ging ja einher mit dem, was die Palästinenser Nakba nennen, also Vertreibung, Flucht von PalästinenserInnen. Und das ist in Deutschland viel weniger bekannt, betrifft auch die deutsche Geschichte natürlich nicht, aber ist das eine Diskussion mit den Jugendlichen? Kommt das manchmal, dass sie sagen, aber wir wollen auch, dass an unsere Familiengeschichte erinnert wird, wenn das denn die eigene Familiengeschichte auch ist, die Nakba?
Das kommt ganz häufig. Tatsächlich begegnen wir ja ganz oft palästinensischen Jugendlichen, Schülern, Schülerinnen, die auch gar nicht wissen, aus welchen Städten kommen eigentlich die Großeltern zum Beispiel. Das heißt, da ist eine Fluchterfahrung teilweise traumatisiert, die dann weitergegeben wurde in die nächsten Generationen, immer mit diesem einen Feindbild oder auch mit Unverständnis, dass man eben zum Beispiel nicht über den Tag Nakba spricht oder auch über die Fluchtbewegung der Palästinenser. Und da spielt noch eine andere Sache eine Rolle. Also das hat aber viel mit einer falschen Integrationspolitik zu tun, vielleicht in den 80er, 90er Jahren. Wir haben es in Deutschland nicht geschafft, dass wir die Muslime als Teil der Gesellschaft sehen. Und deswegen fühlen sie sich auch ganz oft nicht angesprochen, wenn es um den Holocaust in Deutschland geht. Es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen dann, ja, was hat das Ganze aber mit uns zu tun und uns passiert das ja so ähnlich und so. Und da müssen wir auch dran arbeiten, dass wir als Muslime, auch die Moscheen müssen da auch ganz viel arbeiten an der Öffentlichkeitsarbeit, dass sie den Gemeinden das Gefühl geben, doch, es ist auch unsere Geschichte, weil wir sind ein Teil Deutschlands und gehören dazu. Und da finde ich es wichtig, dass wir auch als vielleicht Moscheegemeinden zusammen mit zum Beispiel Rabbinern oder zusammen mit den Schulen in KZs gehen, in Gedenkstätten gehen, um diese Erinnerungskultur nicht vergessen zu lassen einfach.
Es wird ja auch eine neue Erinnerungskultur entstehen müssen um diesen 7. Oktober herum, den viele, nicht nur jüdische Israelis, sondern Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt als Zäsur empfinden, weil das eben so ein barbarischer Angriff mit einem wirklichen Vernichtungswillen war. Wie sehen Sie das? Wird das auch in deutschen Schulen ankommen? Wird man das in Zukunft thematisieren müssen? Oder wird es dann wieder widerstreitende Erzählungen geben? Weil für die einen ist es der 5. Gaza-Krieg mit besonders vielen Bombardements und für die anderen ist es eben die Reaktion auf diese schrecklichen Terrorangriffe?
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns an das erinnern. Denn wenn wir über eine Zwei-Staaten-Lösung sprechen, müssen wir auch sagen, dass Israel ja auch einen Partner braucht, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu machen. Und diese Möglichkeit der Zwei-Staaten-Lösung ist im Moment, muss man zugeben, in weite Ferne geraten. Denn man braucht einen Partner, der mit einem friedlich leben will. Und durch dieses Massaker ist es sehr, sehr schwierig geworden. Und das ist in der israelischen Gesellschaft, wenn man das nur ganz kurz sieht, auch die Linke, die eigentlich immer sehr, sehr oft seine Hand ausgestreckt hat, die linke Bewegung, ist im Moment auch in einer Krise und sagt, ja, wie soll das überhaupt funktionieren? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns an das erinnern und Lösungen finden, wie es doch einen friedlichen Staat geben kann, den auch Juden wollen. Juden wollen auch in Frieden mit Muslimen leben hier dort. Aber es muss einen Partner geben, der auch Frieden will. Und das ist in Ferne geraten.
Imam Cetin, wie sehen Sie das? Ist das zu vermitteln, auch gerade Jugendlichen mit vielleicht familiärem palästinensischen Hintergrund, was für eine Zäsur das für Juden und Jüdinnen bedeutet, diese Angriffe vom 7. Oktober?
Das ist zu vermitteln. Allerdings muss man gerade da auch die Sensibilität bewahren. Ich hatte auch in einer Schule, wo ich war, als Seelsorger auch mit Schülern und Schülerinnen gesprochen, die gesagt haben, die Lehrerin hat ganz klar gesagt, ja, wir sind Deutsche mit der schlimmen Vergangenheit und deswegen müssen wir hinter Israel stehen. Aber da holen sich die palästinensischen Schüler überhaupt nicht abgeholt. Und da eben auch, dass sie da aufgeklärt sind. Was ist an Nakba vielleicht? Oder was wird jetzt der 7. Oktober? Der 7. Oktober ist für mich gefühlt ähnlich wie der 11. September 2001. Und was danach passierte, auch gegen Muslime, der antimuslimische Rassismus, der gewachsen ist. Das kann genauso gut jetzt auch wieder passieren. Und da ist ja auch die Gefahr da. Und das ist eben auch ein wichtiger Tag für uns. Und sowieso braucht der Rahmenplan, der Lehrplan in der Schule, finde ich, mehr über die politische Bildungsarbeit, die politische Geschichte. Manchmal steht ein Lehrer oder eine Lehrerin vor Schülern, die unterschiedlichste Migrationsgeschichten haben und weiß gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass einer, der aus Syrien kommt, einer aus Afghanistan kommt, eine ganz andere Tragödie eigentlich mitbringt als andere, die hier sozialisiert sind.
In Berliner Schulen kann das Tragen einer palästinensischen Flagge oder ein Sticker mit Free Palestine from the river to the sea, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, verboten werden, wenn das eben als Befürwortung oder Billigung der Angriffe gegen Israel verstanden werden kann. Das hat die Bildungsverwaltung eine Woche nach dem Terrorangriff klargestellt. Ist das für Sie, Rabbiner Drei, ein wichtiger Schritt oder erschwert das eigentlich die Diskussion jetzt?
Ich würde hier einen Unterschied machen. Also from the river to the sea, dieser Ausspruch ist eindeutig, nimmt das Existenzrecht Israels, ist da entgegen. Da finde ich auch, dass eine Schule auch ein Zeichen setzen muss, da ist eine Grenze gegeben. Anders ist es, wenn jemand eine Palästina-Flagge sieht als Teil seiner Identität, dann würde ich sagen, wenn das friedlich ist und wenn das nicht irgendwelche Sachen hat, dann würde ich das nicht sofort verbieten. Man kann darüber sprechen. Und da müssen Unterschiede gemacht werden. Wo immer wir haben, dass das Existenzrecht Israels angegriffen wird, da muss die Schule, denke ich, doch einschreiten. Aber wenn es um eigene Symbole geht, um Identitätsfindung geht, dann finde ich, kann man drüber sprechen, sollte auch drüber sprechen und die Schule sollte da auch bereit sein dazu.
Imam Cetin, haben Sie da auch schon persönliche Gespräche mit einzelnen Schülern geführt? Haben Sie da irgendwelche Rückmeldungen bekommen auf solche Interventionen vielleicht auch einer Schule?
Tatsächlich ja. Es gab sehr viel Frust und ich kenne das tatsächlich auch aus meiner Jugend und das ist jetzt verhärtet sogar da, dass immer wieder, wenn in Schulen Verbote da waren, die Frust größer war und Trotzreaktionen entstanden sind, teilweise sogar Radikalisierungen auch entstehen können. Deswegen halte ich auch allgemein nichts von Verboten. Was wir ganz oft sehen, auch früher schon, das waren die Halsketten mit Palästina-Fahnen zum Beispiel. Und es ist für uns wichtig, dass wir einfach ihre Identitätsentwicklung sensibel begleitend auch beobachten. Es ist anders als das passiert ja auch an Schulen und das finde ich schlimm, dass zum Beispiel Israel-Fahnen oder Landkarten durchgestrichen werden. Und da sagen wir ganz klipp und klar, das geht nicht. Das ist ein anerkanntes Land, auch von den meisten muslimischen Ländern anerkannt. Und für uns religiös auch der Davidstern, der Prophet David, für uns als muslimischer Prophet auch da. Also es ist letztendlich sehr viel Aufklärungsbedarf da. Aber durch Verbote, das bringt erstmal so, glaube ich, nichts.
In der Mehrheitsgesellschaft ist ja immer dieses Schreckgespenst, die Jugendlichen könnten sich radikalisieren und dann am besten gleich beim Islamischen Staat anheuern. Ist das etwas, was Sie beide jetzt auch in den Schulen so ein bisschen den Eindruck haben, dass da eben durch den Frust und so vielleicht Jugendliche empfänglicher werden für Propaganda? Oder sagen Sie, das ist ehrlich gesagt wirklich ein wahnsinniger Ausnahmefall und da brauchen wir jetzt nicht alle davor Angst zu haben, sondern wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass diese Kids hier irgendwie halbwegs sich der Gesellschaft zugehörig fühlen? Imam Chetin?
Ja, das kann tatsächlich durchaus passieren, dass eine Dynamik da entsteht in Richtung Extremismus. Anders als beim 11. September, wo aber die Moscheen überfordert waren und sich gar nicht auskannten mit Öffentlichkeitsarbeit, ist es jetzt doch schon so, wie ich es beobachte, dass die Moscheen etwas vorbereiteter sind und in ihren Predigten auch sensibel damit umgehen. Zumindest die meisten Moscheen machen das. Aber was wir jetzt gerade, was wir früher nicht so hatten, aber jetzt verstärkt haben, sind die sozialen Netzwerke, die Medien. Und da bekommen die Kids ganz viel von über TikTok oder YouTube, einfach Szenen von toten Kindern etc. Und das nehmen dann auch wiederum Extremisten in den Netzwerken auf. Und da sind wir als, sage ich mal, wir die meisten muslimischen Organisationen, einfach zu schwach, um in den sozialen Netzwerken die Jugendlichen abzuholen, um ihnen einfach ein religiöses, spirituelles Bild auch vom Islam zu vermitteln.
Und wer müsste da mithelfen, damit das irgendwie anders präsent ist, ein anderes Bild des Islam in den sozialen Netzwerken?
Da wäre es wichtig, dass wir natürlich mit dem Land Berlin, mit Netzwerkpartnern, mit Kirchen, mit Schulen auch zusammen einfach wirken können. Und das wollen wir tun. Ich möchte persönlich auch verstärkt dann auch in den sozialen Netzwerken Jugendliche erreichen können. Denn das ist das, woher sie auch ihr Islamverständnis meistens bekommen. Und meistens sehr schlicht und extrem einfach. Da müssen wir einfach empowered werden.
Rabbiner 3, Sie arbeiten jetzt seit 10 Jahren für Verständnis und gutes Zusammenleben und jetzt diese furchtbaren Ereignisse. Haben Sie manchmal so den Eindruck, da wird alles zunichte gemacht, auch wenn das so ganz anders spielt? Aber wir haben ja schon gesagt, der Nahostkonflikt ist sehr präsent zum Teil in den Schulen. Und haben Sie vielleicht sogar auch Kollegen, die sagen, na jetzt siehst du mal, also diese 10 Jahre Zusammenarbeit, das kam uns ja schon immer komisch vor, das bringt doch sowieso nichts. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt aufzuhören.
Sicher gab es die Stimmen. Ich kriege auch solche Nachrichten. Bei mir ist immer im Judentum immer die Hoffnung größer, das Licht immer stärker als die Dunkelheit. Und ich bin sicher, dass es hilft. Es ist unsere einzige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Begegnungen zu schaffen. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Wenn wir die nicht nutzen, dann wird es noch viel schlimmer. Wir haben Leute hier, wir haben diese Probleme und wir müssen die anpacken. So ist es immer gewesen und so ist es auch jetzt. Und deswegen brauchen wir auch jetzt, wie das mein Kollege gesagt hat, unbedingt auch, dass wir in den sozialen Medien wirken können. Wir müssen diesem Hass, der, wenn man sich Reels mal anschaut, man sieht so viele Reels und die bekomme sogar ich, obwohl ich sicher nicht dazu empfänglich bin oder das mal ausgewählt habe. So viele Sachen, die den Hass schüren, die einseitige Berichterstattung ist, die nur eine Seite zeigen. Und was wir brauchen ist, dass wir Informationen bringen, die beiden Seiten zeigen, die zeigen, dass nur Frieden uns weiterbringen. Und da müssen wir mit der Politik zusammen arbeiten. Da gibt es jetzt auch schon Treffen in der Politik hier in Berlin mit allen demokratischen Fraktionen. Und das muss jetzt verstärkt werden. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Imam Chetin, Ihre Organisation hat ja auch das Projekt Respekt verbindet und da gehen Sie oder ein anderer muslimischer Vertreter in Schulen, wo es eben sehr wenige Berührungspunkte mit dem Islam gibt. Ist da gerade auch besonderer Bedarf? Man hat ja auch den Eindruck, dass es durchaus antimuslimischen Rassismus jetzt verstärkt gibt mit allem, was auf den Straßen zum Teil passiert.
Tatsächlich, wo wir den Bedarf jetzt mehr und mehr spüren, sind Schulen in Brandenburg, die uns immer mehr und mehr anfragen. Leider sind wir nur ein Berliner Projekt, aber sind auch dran, dass wir in Brandenburg eventuell Teams haben, die dann auch an Schulen vermitteln. Und da geht es auch eben um antimuslimischen Rassismus. Der ist eigentlich auch ganz oft verbreitet, nicht nur bei den Schülern, sondern auch Vorurteile bei Lehrkräften. Und auch wenn Lehrkräfte manchmal das anders sehen, wäre es da ganz wichtig, dass Fortbildungen da auch weiter zunehmen, weil die Wertschätzung von der Lehrerin und von dem Lehrer gegenüber der Schülerschaft, das ist wichtig. Ich kann mich selber noch daran erinnern, immer wenn was Positives über den Islam mein Lehrer gesagt hat, dann war er für mich mein Lieblingslehrer. Und immer wenn was Negatives kam, dann war ich enttäuscht oder habe mich nicht abgeholt gefühlt. Und das ist wichtig, dass die Lehrerschaft da auch empowert wird.
Und Rabbiner 3, wahrscheinlich muss die Lehrerschaft auch noch kräftig empowert werden, das Wissen über Judentum und Israel, oder? Auch da ist ja nicht unbedingt, das gehört, glaube ich, jetzt nicht zur allgemeinen Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen, dass sie da antwortfähig sein können.
Ja, also was wir sehen, uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man jeden Konflikt, und das ist nicht nur der Israel-Palästina-Konflikt, es sind alle Konflikte, dass man beide Seiten beleuchtet, dass man nicht einseitig wird. Und leider erleben wir das doch sehr oft, dass Konflikte dann nur einseitig gesehen werden. Und das zerstört auch dann das Bild, das der Schüler bekommen soll. Und so werden wir auch keine friedliche Gesellschaft haben können. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung der Schüler und auch für die Lehrer, dass sie da gut empowered werden, dass sie, wie gesagt, die Geschichte gut kennen. Da nochmal zurückzukommen, Nakba zu kennen, ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass in dieser Zeit auch sehr viele jüdische Flüchtlinge gab, die muslimische Länder dann flüchten mussten, als der israelische Staat gegründet worden ist. Was ich immer meine, ist, dass immer beide Seiten gezeigt werden müssen. Und dass man auch Friedensprojekte zeigen muss und auch gutes Zusammenleben zeigen muss. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass es da auch Projekte gibt, hier oder auch in Israel.
Ich habe gesehen, auf Ihrer Webseite bitten Sie um Spenden, denn Sie werden zwar vom Berliner Senat unterstützt, aber bestimmte Angebote können da nicht finanziert werden, so habe ich das verstanden. Imam Tetin, was ist das? Was können Sie nicht mit den Geldern des Senats finanzieren?
Das sind eben mehr Aktivitäten, die wir auch unter uns, unter Erwachsenen, unter Elternarbeit, unter Rabbinern, unter Imamen, unter muslimisch und jüdischer Community, eigentlich möchten wir auch, dass da auch privat die Möglichkeit besteht des Zusammentreffens. Aber auch da brauchen wir logistische Unterstützungen und wir brauchen auch die Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel so einen Ausflug machen, einen Wandertag machen, eben mit Schülern und Schülerinnen zum Beispiel zu einem Konzentrationslager, zu einer Gedenkstätte. Oder zum Beispiel ist der Wunsch schon lange da, dass wir auch eine gemeinsame Israel-Reise machen möchten, was zurzeit wahrscheinlich nicht möglich ist, aber zukünftig doch der Wunsch besteht. Und da brauchen wir eben auch Förderungen oder Spenden. Ich glaube schon, dass der Wille bei vielen Muslimen auch da ist, dass die Begegnung mit jüdischen Menschen zustande kommen soll. Der Wunsch ist da. Man kennt nicht viele. Es gibt auch in Berlin leider nur eine kleinere Community. Allerdings ist die Bereitschaft auch von jüdischer Seite, so verstehe ich das, auch sehr groß, gerade auch da ins Gespräch zu kommen, gerade in schwierigen Zeiten. Und da brauchen wir eben noch Unterstützung.
Rabbiner Elias III, ist das Ihr Eindruck auch unter jüdischen Menschen, dass es da wirklich einen Willen, auch jetzt in dieser wahnsinnig schwierigen Zeit, wo ja auch Davidsterne an Häuser gemalt werden, trotzdem ein Wille zum Dialog und zum einander kennenlernen besteht?
Ich kann diese Frage antworten. Darf ich noch eine Frage von Ender Çetin auch noch mal was hinzufügen?
Natürlich.
Und dann kommen wir noch mal zu der Frage. Ich wollte auch noch mal sagen, wir erreichen pro Jahr 200 Schulklassen. Das ist sehr schön, aber wenn wir uns Berlin anschauen, wie viele Schulklassen es gibt, ist das auch noch etwas, das wir einfach mehr machen müssen. Wir können nicht nur ein paar Schulen auswählen. Wir haben, wie gesagt, mindestens 400-500 Schulen, die gerne das machen wollen und wir müssen viel absagen. Und deswegen ist es ja eigentlich auch so, dass wir Unterstützung bräuchten, einfach nur, um auch wirklich mehr zu erreichen. Es kann nicht erwarten, dass wir viel erreichen können, wenn wir nicht genug Schüler erreichen können, genug Schulen erreichen können. Und der Bedarf ist da, weil wir so sehr jetzt auch, aber auch vorher angefragt sind. Wir können einfach den Bedarf nicht decken und das ist die einzige Möglichkeit, diesen Hass zu bekämpfen. Jetzt komme ich gerne zur nächsten Frage, wenn wir die nochmal wiederholen könnten.
Rabbiner Elias III, bestätigen Sie das, was Imam Çetin sagt, dass eben auf jüdischer Seite auch dieser Wille zum Kennenlernen und zum Austausch da ist, sogar in dieser wahnsinnig schwierigen Zeit, wo Davidsterne an Haustüren gepinselt werden und Menschen jüdischen Glaubens ja wirklich auch Angst haben müssen?
Ja, das sehe ich schon, wenn ich auch in meine Gemeinde Kahal Adas Yeshurun schaue, die in Brunnenstraße, ja, dieser Molotow-Cocktail auf die Synagoge geschmissen worden ist. Trotzdem ist es so, dass der Vorsitzende dort weiter auch bei uns tätig ist, bei dem Projekt. Und ich sehe auch andere Leute, die weiter sagen, wir müssen trotzdem im Gespräch bleiben, obwohl es sehr schwierig ist. Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit und ja, man macht sich Gedanken, aber trotzdem sehe ich eben, dass es keine andere Möglichkeit als den Dialog zu geben. Wenn wir überhaupt nicht mehr miteinander sprechen, wird es noch schlimmer werden.
Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Rabbiner Elias Drei und Imam Ender Cetin von der Organisation Meet to Respect. Und der Hinweis an unsere Hörer und Hörerinnen: Im Internet findet sich die Organisation unter www.meettorespect.de und dabei müssen Sie das To als Zahl 2 schreiben.